April 1933. Weniger als 3 Monate nach seiner Ernennung zum Reichskanzler hat Adolf Hitler bereits große Teile der Demokratie zerstört. Doch das reicht ihm nicht. Sein Ziel ist absolute Kontrolle. Ein Staat ohne Widerstand. Eine Gesellschaft, die sich seinem Willen unterwirft. In dieser Episode werfen wir einen Blick darauf, wie Hitler die letzten Reste der Opposition beseitigte und den Grundstein für eine totale Diktatur legte. Willkommen zu Machtergreifung. Wie Hitler die Demokratie zerstörte.
Ein Land stürzt in die Dunkelheit. Eine Demokratie wird zerstört. Ein Regime des Schreckens erhebt sich. Machtergreifung, wie Hitler die Demokratie zerstörte. Eine wahre Geschichte von Macht, Verrat und den fatalen Konsequenzen des Schweigens.
Nach der Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes war die Demokratie in Deutschland praktisch ausgelöscht. Doch Adolf Hitler wusste, dass der Weg zur totalen Kontrolle noch Hindernisse bereithielt. In den Wochen nach dem 23. März 1933 begann eine systematische Welle der Repression, die darauf abzielte, jede Form von Opposition zu zerschlagen. Schnell, brutal und umfassend. Die erste Zielscheibe dieser Säuberungsaktion war die Kommunistische Partei Deutschlands, KPD, die bereits nach dem Reichstagsbrand als staatsfeindlich erklärt worden war. Ihre Büros wurden gestürmt, Druckmaschinen beschlagnahmt und führende Funktionäre verhaftet. Doch die Verfolgung beschränkte sich nicht nur auf die KPD. Sozialdemokraten, Gewerkschafter, Intellektuelle und Journalisten, die sich kritisch geäußert hatten, wurden ebenso ins Visier genommen. Die Verhaftungen folgten einem klaren Muster. In den frühen Morgenstunden klingelten Polizisten und SA-Männer an den Türen der Betroffenen. Oftmals hatten Nachbarn oder Kollegen sie denunziert. Eine Methode, die das Regime systematisch förderte. Viele der Verhafteten wurden sofort in sogenannte Schutzhaft genommen. Ein euphemistischer Begriff für willkürliche Inhaftierungen ohne Gerichtsverfahren. Sie verschwanden in improvisierten Lagern, die später als Vorläufer der Konzentrationslager bekannt wurden. Ein besonders brutales Beispiel war das Konzentrationslager Dachau, das im März 1933 als eines der ersten Lager eröffnet wurde. Offiziell als Arbeitslager bezeichnet, war es in Wahrheit ein Ort des Schreckens. Hier wurden die Gefangenen gefoltert, gedemütigt und oft getötet. Die Botschaft war klar: Jeder, der sich dem Regime widersetzte, würde gnadenlos bestraft. Für die Bevölkerung war diese erste Verhaftungswelle ein Schock. Doch die Propaganda des Regimes stellte die Opfer als Staatsfeinde dar, die angeblich die Sicherheit und Ordnung des Landes gefährdeten. Viele Deutsche glaubten den offiziellen Darstellungen. Oder sie schwiegen aus Angst, selbst ins Visier zu geraten. Die Verhaftungen waren nicht nur ein Akt der Gewalt, sondern auch ein Mittel zur Einschüchterung. Sie zeigten, dass das Regime bereit war, jeden Widerstand mit äußerster Härte zu bekämpfen. Doch sie waren auch ein Zeichen für etwas Größeres. Die systematische Gleichschaltung der deutschen Gesellschaft, die jede Form von Abweichung eliminieren sollte. Nachdem die politische Opposition durch Verhaftungen und Repressionen weitgehend ausgeschaltet war, richtete Adolf Hitler seine Aufmerksamkeit auf eine andere zentrale Machtstruktur, die föderale Ordnung Deutschlands. Die Weimarer Verfassung hatte den Ländern eine erhebliche Autonomie eingeräumt, doch in den Augen der Nationalsozialisten war diese Vielfalt eine Schwäche. Ihr Ziel war klar: die völlige Gleichschaltung der Länder und Behörden. Der erste Schritt in diesem Prozess war die Absetzung der gewählten Regierungen in den einzelnen Bundesländern. Bereits im März 1933 wurde eine neue Gesetzgebung verabschiedet, die es der Reichsregierung ermöglichte, sogenannte Reichskommissare in die Länder zu entsenden. Diese Kommissare hatten weitreichende Vollmachten. Sie konnten Landesregierungen auflösen, Beamte entlassen und die Verwaltung nach den Vorstellungen des Regimes umstrukturieren. Ein Beispiel für diese radikale Umgestaltung war Preußen, das größte und mächtigste der deutschen Länder. Mit Hermann Göring als Innenminister wurde Preußen schnell zu einem Modell für die nationalsozialistische Herrschaft. Die Polizei wurde gleichgeschaltet, die Justiz auf Linie gebracht und politische Gegner wurden systematisch aus den Verwaltungen entfernt. Andere Länder wie Bayern, Sachsen und Baden folgten bald demselben Muster. Die Gleichschaltung war jedoch nicht nur ein juristischer Prozess. Sie wurde von einer Welle der Einschüchterung und Gewalt begleitet. SA- und SS-Truppen stürmten Rathäuser, zerstörten Akten und zwangen lokale Beamte, ihre Ämter aufzugeben. Viele von ihnen wurden durch treue NSDAP-Mitglieder ersetzt, die oft keinerlei Verwaltungserfahrung hatten, aber bedingungslos loyal waren. Die Bevölkerung nahm diese Veränderungen oft schweigend hin. In einer Zeit, in der Angst und Unsicherheit dominierten, wagten nur wenige, sich offen gegen das Regime zu stellen. Die Propaganda des Regimes stellte die Gleichschaltung als notwendigen Schritt zur nationalen Einheit dar. Eine Botschaft, die bei vielen auf Zustimmung stieß. Doch hinter dieser Fassade der Einheit verbarg sich ein brutales System. Die Gleichschaltung der Länder und Behörden bedeutete das Ende jeder Form von regionaler Selbstverwaltung und demokratischer Kontrolle. Beamte, die sich weigerten, mit dem Regime zu kooperieren, wurden entlassen, verhaftet oder schlimmer. Die Verwaltung Deutschlands wurde in wenigen Monaten in eine zentralisierte diktatorische Maschinerie umgewandelt, die ausschließlich den Interessen der NSDAP diente. Der 2. Mai 1933 war ein Tag, der die deutsche Arbeiterbewegung für immer verändern sollte. Die Gewerkschaften, einst eine mächtige Stimme für die Rechte der Arbeiter, wurden an diesem Tag brutal und systematisch zerschlagen. Für die Nationalsozialisten war dies ein entscheidender Schritt, um jede Form von Widerstand in der Gesellschaft zu eliminieren. Die Vorbereitungen für diesen Angriff begannen bereits Wochen zuvor. Nach der Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes hatten die Nationalsozialisten freie Hand, um ihre Macht auszuweiten. Die Gewerkschaften, die historisch eng mit der Sozialdemokratie verbunden waren, galten als ideologische Feinde des Regimes. Sie waren Organisationen, die nicht nur für bessere Arbeitsbedingungen kämpften, sondern auch eine politische Gegenmacht darstellten. In den frühen Morgenstunden des 2. Mai stürmten SA- und SS-Truppen die Büros der Gewerkschaften in ganz Deutschland. Die Aktion war gut koordiniert. Während bewaffnete Männer die Gebäude besetzten, wurden führende Gewerkschafter verhaftet. Viele von ihnen landeten in Schutzhaft, ein Begriff, der längst zum Synonym für willkürliche Inhaftierung geworden war. Gleichzeitig wurden die Vermögen der Gewerkschaften beschlagnahmt. Bankkonten wurden eingefroren, Immobilien und Ausrüstung konfisziert. Die Kontrolle über die Gewerkschaftsbewegungen ging nahtlos an eine neue Organisation über, die Deutsche Arbeitsfront, DAF. Unter der Leitung von Robert Ley wurde die DAF als Einheitsorganisation für alle Arbeiter und Unternehmer geschaffen. Eine Organisation, die in Wahrheit nichts anderes war als ein Werkzeug der NSDAP. Die Deutsche Arbeitsfront war kein Ersatz für die Gewerkschaften. Sie bot keine Verhandlungsbasis für bessere Löhne oder Arbeitsbedingungen. Stattdessen diente sie dazu, die Arbeiter zu kontrollieren und in die Ideologie des Regimes einzubinden. Pflichtveranstaltungen, propagandistische Schulungen und eine rigide Kontrolle des Arbeitslebens machte die DAF zu einem Instrument der Unterdrückung. Die Ausschaltung der Gewerkschaften hatte weitreichende Folgen. Für die Arbeiterklasse bedeutete sie den Verlust eines jahrzehntelang erkämpften Schutzes. Streiks wurden verboten und jede Form von Widerstand wurde mit brutalster Härte unterdrückt. Für die Nationalsozialisten war es ein Triumph. Sie hatten eine der letzten Bastionen der Opposition niedergerissen und die Kontrolle über die Arbeitswelt vollständig übernommen. Doch die Bevölkerung reagierte unterschiedlich. Während viele Arbeiter in die DAF eintraten, weil sie keine andere Wahl hatten, gab es auch Widerstand. Heimliche Treffen, Sabotageaktionen und Flugblätter zeugten davon, dass der Geist des Widerstands nicht vollständig gebrochen war. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten war nicht allein das Ergebnis von Gewalt und Unterdrückung. Ein ebenso entscheidender Faktor war die Kontrolle über die Köpfe und Herzen der deutschen Bevölkerung. Die Medien und die Propaganda spielten eine zentrale Rolle in Hitlers Plan, Deutschland in eine gleichgeschaltete Gesellschaft zu verwandeln. Bereits vor der Machtergreifung hatten die Nationalsozialisten eine effektive Propagandaapparatur aufgebaut, die von Joseph Goebbels geleitet wurde. Doch mit der Machtübernahme erlangte Goebbels als Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda die vollständige Kontrolle über die deutsche Medienlandschaft. Seine Aufgabe war klar. Er sollte die öffentliche Meinung lenken und die nationalsozialistische Ideologie in alle Lebensbereiche einfließen lassen. Der erste Schritt war die Gleichschaltung der Presse. Unabhängige Zeitungen, die kritisch über das Regime berichteten, wurden entweder verboten oder übernommen. Verleger, die sich weigerten, mit den Nationalsozialisten zu kooperieren, wurden bedroht, verhaftet oder ins Exil getrieben. Innerhalb weniger Monate war die Pressefreiheit in Deutschland de facto abgeschafft. Die übrig gebliebenen Zeitungen wurden zu Sprachrohren des Regimes. Die Inhalte wurden streng überwacht und alle Artikel mussten mit der offiziellen Linie der NSDAP übereinstimmen. Schlagzeilen feierten die Errungenschaften des Regimes, während kritische Stimmen zum Schweigen gebracht wurden. Der berüchtigte Völkische Beobachter, das Parteiorgan der NSDAP, wurde zur wichtigsten Stimme der nationalsozialistischen Propaganda. Doch die Kontrolle der Printmedien war nur der Anfang. Das Radio, damals ein relativ neues Massenmedium, wurde zu einem der wirkungsvollsten Propagandainstrumente des Regimes. Goebbels erkannte das Potenzial des Rundfunks, die Menschen direkt in ihren Wohnzimmern zu erreichen. Die Einführung des Volksempfängers, eines günstigen Radios, das sich fast jeder leisten konnte, machte es möglich, dass die Propaganda des Regimes in jeden Haushalt drang. Über das Radio wurden nicht nur Reden von Hitler und Goebbels verbreitet, sondern auch Musik, Hörspiele und Nachrichten, die alle sorgfältig darauf abgestimmt waren, die Ideologie des Regimes zu stärken. Kritische oder alternative Stimmen hatten keine Chance, gehört zu werden. Auch der Film wurde von den Nationalsozialisten instrumentalisiert. Filme wie Triumph des Willens und Der ewige Jude waren Meisterwerke der Propaganda, die das Regime glorifizierten und Feindbilder schufen. Die Filmindustrie wurde vollständig unter die Kontrolle des Propagandaministeriums gestellt und jede Produktion musste die Zustimmung von Goebbels erhalten. Die Wirkung dieser Propaganda war verheerend. Sie schuf ein Klima der Manipulation, in dem die Menschen kaum noch zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden konnten. Für viele wurde die nationalsozialistische Ideologie zur einzigen Realität, während kritisches Denken und Meinungsfreiheit systematisch zerstört wurden. Während die Nationalsozialisten die politischen und gesellschaftlichen Strukturen Deutschlands umkrempelten, richteten sie ihr Augenmerk auf einen weiteren Bereich, der für die Identität eines Landes entscheidend ist. Die Kultur. Literatur, Kunst, Musik und Theater. All diese Ausdrucksformen wurden von den Nationalsozialisten vereinnahmt und gleichgeschaltet, um ihre Ideologie zu verbreiten. Josef Goebbels, der als Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda über das kulturelle Leben wachte, sah in der Kultur ein mächtiges Werkzeug, um die Bevölkerung zu beeinflussen. Seine Vision war eine Kunst, die die arische Reinheit verherrlichte, die Größe der deutschen Nation feierte und die Feinde des Regimes, insbesondere Jüdinnen und Juden, dämonisierte. Der erste Angriff auf die kulturelle Freiheit erfolgte am 10. Mai 1933, nur wenige Monate nach der Machtübernahme. In deutschen Universitätsstädten brannten Bücher. Werke von Autoren wie Erich Kästner, Thomas Mann und Bertolt Brecht wurden von Studenten und SA-Mitgliedern aus Bibliotheken gezerrt und auf riesigen Scheiterhaufen verbrannt. Die Bücherverbrennungen waren ein symbolischer Akt, der zeigte, dass es in Deutschland keinen Platz mehr für abweichende Gedanken gab. Doch die Kontrolle über das kulturelle Leben ging weit über solche symbolischen Akte hinaus. Schriftsteller, Musiker und Künstler wurden gezwungen, sich der Reichskulturkammer anzuschließen, einer Institution, die über alle kulturellen Aktivitäten wachte. Wer sich weigerte oder als politisch unzuverlässig galt, wurde aus der Kammer ausgeschlossen, ein Berufsverbot, das viele ins Exil oder in die Verzweiflung trieb. Die bildende Kunst, die in den 1920er Jahren mit Bewegungen wie Expressionismus oder Dadaismus eine Blütezeit erlebt hatte, wurde von den Nationalsozialisten als entartet gebrandmarkt. Museen wurden von Werken moderner Künstler wie Kandinsky, Picasso und Klee gesäubert. Stattdessen wurde eine Kunst gefördert, die die Ideale des Regimes widerspiegelte. Heroische Figuren, bäuerliche Szenen und idyllische Landschaften. Die Musik erlebte eine ähnliche Gleichschaltung. Werke von jüdischen Komponisten wie Mendelssohn und Mahler wurden verboten, während Richard Wagner, ein Favorit Hitlers, zur Symbolfigur der nationalsozialistischen Musikpolitik wurde. Konzerte und Opern wurden zu propagandistischen Veranstaltungen, die die Größe der deutschen Kultur feiern sollten. Das Theater, einst ein Ort der gesellschaftlichen Reflexion, wurde zu einer Bühne der nationalsozialistischen Propaganda. Stücke, die als kritisch oder experimentell galten, verschwanden von den Spielplänen. Stattdessen dominierten Werke, die die Ideologie des Regimes glorifizierten. Schauspieler und Regisseure mussten sich der neuen Ordnung anpassen oder ihre Karrieren aufgeben. Die Auswirkungen dieser Gleichschaltung waren tiefgreifend. Die deutsche Kultur, einst ein Symbol für Vielfalt und Kreativität, wurde zu einem Werkzeug der Unterdrückung und Manipulation. Doch trotz der massiven Kontrolle gab es auch Widerstand. Künstler, die im Untergrund arbeiteten, verbotene Werke, die heimlich weitergegeben wurden, all das zeigte, dass die Kreativität nicht vollständig unterdrückt werden konnte. Bis zum Sommer 1933 hatte Adolf Hitler fast alle Elemente der Opposition ausgeschaltet. Die Kommunisten waren verhaftet, die Sozialdemokraten ins Exil getrieben, die Gewerkschaften zerschlagen und die Medien gleichgeschaltet. Deutschland war kein demokratischer Staat mehr. Es war ein Einparteienstaat, in dem jede Form des Widerstands unterdrückt wurde. In der nächsten Episode sehen wir uns an, wie Hitler die deutsche Gesellschaft noch weiter kontrollierte und die Grundlagen für seine Kriegspläne schuf.
Machtergreifung ist ein Podcast von 48 Forward, produziert von den 48 Forward Studios in München.
Sie haben nichts gelöscht. Sie haben nichts verboten. Sie haben einfach entschieden, was sichtbar ist. Du konntest sagen, was du willst, nur hat es niemand mehr gehört. Denn Öffentlichkeit war kein Ort mehr, sondern ein Algorithmus, ein Filter, ein System. Democracy Down ist ein Roman über das leise Ende der Demokratie. Ein Journalist erkennt, dass es nicht die Gewalt ist, die die Wahrheit auslöscht, sondern die Struktur. Was wir sehen, was wir teilen, was wir glauben. Alles ist manipulierbar. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Democracy Down von Daniel Fürck. Ein Thriller über Sprache als Waffe und Demokratie als Opfer. Jetzt verfügbar. Überall, wo es Bücher gibt.